Adventszeit so, da sind wir jetzt ja gerade so mittendrin, wir haben das ja gerade schön gehört. Ich habe mich auch gefreut, dass es nur noch 12 Tage ist, auch wenn ich kein Kind bin. Das ist so diese klassische Zeit, wo wir Weihnachten anfangen, in unseren Herzen immer stärker wahrzunehmen. Im Geschäftsleben verteilt man in der Regel jetzt so Präsentkörbe und irgendwelche Weihnachtsgeschenke und Karten, auch im Privaten. Ich habe auch schon Weihnachtspost bekommen von Freunden, was ich immer nett finde. Also daran merken wir, Adventszeit ist so die Zeit, wo wir auch vielleicht ein bisschen miteinander feiern, dass wir Beziehungswesen sind. Also dass wir Freunde haben, die wir lange nicht mehr gehört haben und vielleicht auch mal anrufen. Und als Christen eben auch als Adventszeit ein Bewusstwerden darüber, dass wir zu Gott eine Beziehung haben dürfen und dass das etwas ist, was in dieser Adventszeit, was wir miteinander feiern. Gott ist uns begegnet vor 2000 Jahren und wir feiern auch und wir hoffen auch, dass er sichtbar wiederkommen wird. Und aber einmal in diese Welt gekommen, in diesem kleinen Menschen, diesem kleinen Baby, Jesus von Nazareth, ist Gott zu uns gekommen. Und in der Predigtreihe, in der wir jetzt gerade unterwegs sind, wollen wir auf ganz konkrete Situationen schauen, wo Jesus in dem Leben von Menschen angekommen ist, in ganz normalen, allzu menschlichen Begegnungen. Gar nicht irgendwie was übernatürlich, komisch, mirakulöses, sondern beim Essen. Ja, also Jesus war nämlich auch ein ganz normaler Mensch, der Hunger hatte und der Durst hatte und eben auch mit Leuten zusammen essen war. Und deswegen diese Predigtreihe, Prost Mahlzeit, mit Jesus zu Tisch. Darum geht es ja beim Essen. Man wird da in der Regel auch persönlich. Wenn man zum Beispiel mal mit jemandem essen war und Dienstessen hatte, da merkt man, da kann man nicht so einfach schnell mal durch so eine To-Do-Liste durchflügen, wenn man so ein Dienstessen hat. Man kommt persönlich auch in Kontakt. Man tauscht sich auch persönlich in der Regel aus, so gesellschaftliche Barrieren fallen manchmal auch so, dass man einfach irgendwo merkt, da passiert Beziehung. Und wir schauen eben auch in dieser Predigtreihe auf Situationen, die von den Evangelisten überliefert wurden, wo eben Jesus mit Menschen zu Tisch war. Und wo wir als Leser und als Zuhörer Jesus besser kennenlernen können, ebenso ähnlich, als wenn wir mit ihm am Tisch sitzen im Idealfall. Was können wir dort für einen Gott kennenlernen? Was ist das für ein Gott, der hier in diese Welt gekommen ist? All diese Fragen werden da sehr konkret. In der Krippe liegt ein Baby. Aber das sagt in dem Moment noch nicht so viel. In dem Moment, wo wir dieses Baby ein erwachsener Mensch wird, ein Mann wird, der dann auch als Wanderprediger unterwegs ist und er mit Menschen in Kontakt tritt, da können wir ihn besser kennenlernen, da können wir mit ihm in Kontakt treten. Und das sind ganz besondere Momente, auch die von den Evangelisten offensichtlich so wertvoll waren oder für die Evangelisten, dass sie gesagt haben, das möchte ich gerne aufschreiben. Das ist so wichtig, dass nachfolgende Generationen in diesen Momenten etwas über Jesus von Nazareth, den Menschen Jesus von Nazareth kennenlernen und über die Art und Weise, wie er auch Gott ist. Das glauben wir als Christen ja, dass sich in Jesus Gott und Mensch verbinden. Und wir sehen in diesen Begegnungen, dass Jesus nicht jemand ist, der Menschen ausgrenzt, der Menschen niedermacht, sondern einer ist, der Menschen aufhebt, der sie aufwertet, der Menschen wieder in Kontakt bringt zueinander, dass danach Beziehung, Gesellschaft im Idealfall wieder besser funktioniert. Das ist das, was da passiert. Wir haben über die Hochzeitsfeier von Kana in der ersten Predigt nachgedacht und dann schon 2 weitere Predigten gehabt. Und heute habe ich ein besonderes Thema, nämlich Essen mit Gaunern. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du dir vorstellst, dass die Menschen, die auf diesem Foto sind, so dich einladen würden, hey, mach doch mal. Jetzt bin ich irritiert. Jetzt bin ich sehr irritiert. Was ist mit meiner PowerPoint passiert? Ich habe da ein ganz anderes Bild gehabt. Das ist jetzt beim Verschicken heute Morgen offensichtlich weg. Ich hatte da ein Bild, jetzt bin ich sehr verwirrt. Ihr erlebt das ja immer wieder. Ich habe heute Morgen eine PowerPoint-Folie verschickt, die aber offensichtlich hier jetzt nicht so vorliegt. Essen mit Gaunern, ich hatte ein Bild. Ich beschreibe euch das Bild mal. Also sitzen 2 Gauner am Tisch. Dann mache ich das mal weg, das irritiert nicht uns sonst. So, den Text schauen wir uns gleich an. Ja, also Jan und Technik, eine lange Geschichte. Es liegt ja nicht an euch da hinten, ist mein Fehler. Ja, also, genau. Also, zwei Gauner sitzen da am Tisch auf dem Foto, was ich da ausgesucht habe, und so, ich sag mal, leicht bekleidete Frauen im Hintergrund, die also so das Ambiente dieser Szene so darstellen. Einer macht sich eine Pfeife an, die haben Spielkarten in der Hand, und ich habe jetzt eigentlich das als Bild für die Predigtreihe gedacht, aber Essen mit Gaunern ist das Thema, das sollte schon werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so geht, wenn du dir vorstellst, wenn man so aus einer ganz normalen Familie kommt, kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen, mit solchen schwierigen Menschen in Kontakt zu sein und da auch irgendwie mit denen zu essen oder so weiter. Und wenn du dir vorstellst, dass so eine Gruppe von Rockern, 10 Rocker mit Motorrädern bei dir vor der Tür stehen und dich zum Essen einladen, oder wenn sie das bei mir machen würden, dann würde ich wahrscheinlich eher die Tür zumachen und die Polizei rufen, weil ich hätte eher Angst vor solchen Menschen. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich hatte mit solchen Menschen eher wenig zu tun. So mit richtigen Gaunern, richtigen Verbrechern. Und mit Menschen, vor denen man auch in unserer Gesellschaft so richtig Angst hat. Ich habe das ja manches Mal schon berichtet. Während meiner Studienzeit habe ich ehrenamtlich im Gefängnis gearbeitet, und die erste Veranstaltung, wo ich dort eingeladen war, das war ein Kaffeetrinken, auch übrigens in der Adventszeit. Könnt ihr euch vorstellen, ein netter Student, wie ich war, gerade aus der Bankausbildung, kommt man da hin, und dann wird man eingeladen, dort ins Gefängnis zu kommen. Eine Tür nach der anderen schließt sich, und man wird in einen Raum geführt, wo nur Verbrecher sitzen. Und mir wurde auch ein Platz zugewiesen, und der Leiter unserer Gruppe kam dann zu mir, flüsterte mir ins Ohr: Der Typ, der neben dir sitzt, ist eine tickende Zeitbombe. Das hat mich spontan jetzt nicht, also der Kaffee, ich weiß nicht, ich habe es überstanden, aber das war so, ich habe Angst gehabt vor diesen Menschen tatsächlich am Anfang. Und so etwas wollen wir uns heute in der Geschichte anschauen. Wir werden uns heute eine Passage anschauen, die in erster Linie eine Adventsgeschichte ist, eine Geschichte, wo Christus, wo Jesus selbst in dem Leben von so einem Gauner eintritt. Und im zweiten Teil geht es dann darum, wie diese Begegnung anderen Menschen zu einem Advent wird. Wie andere Menschen durch diesen Gauner nämlich eine Begegnung mit Gott haben. Wo das eine Missionsgeschichte wird de facto. Es ist eine Geschichte, eine Hoffnungsgeschichte, eine frohe Botschaft im Advent für diejenigen, die vielleicht selber zu dieser Kategorie von Menschen gehören, über die man die Nase rümpft. Oder wo du vielleicht selber, wenn du dir in den Spiegel schaust, denkst, also mit Gott kann ich keine Beziehung haben. Ich bin so ein schlechter Mensch oder wie auch immer. Genau für dich mag das dann hoffentlich eine frohe Botschaft sein, eine Hoffnungsbotschaft sein, dass genau Jesus dich sieht und in dein Leben hineinkommen will. Und wir Frommen, und damit meine ich jetzt mal uns diejenigen, die sich für fromm halten, wir kriegen am Ende von Jesus eine Denksportaufgabe mit und müssen uns die Frage stellen, sind wir wirklich mit Jesus unterwegs und sind wir wirklich diejenigen, die ihm nachfolgen? Also es ist ja eine Sache, die wir uns im Advent auch gefallen lassen müssen, diese Frage, die Angelus Silesius mal so schön in Worte gefasst hat: Und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so bliebest du doch in aller Ewigkeit verloren. Das ist die Frage, die im Advent eine relevante Frage ist. Wohnt Christus in dir? Wenn du ein Gauner bist oder wenn du ein ganz frommer Mensch bist, das ist die Frage, die in dieser Geschichte mitschwingt, die wir uns jetzt genau anschauen wollen. Ich lese den Predigttext. Es ist alles, also ich lese ihn einfach jetzt vor. Egal. Ich lese vor. Und als Matthäus von dort wegging, ich habe offensichtlich heute Morgen eine falsche PowerPoint verschickt, wie man sieht. Das war nämlich die Predigt von letzten Sonntag. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Dieser Text im Matthäus-Evangelium ist ein ganz bekannter Text. Und Jesus ist in dieser Situation, kurz nachdem er die Bergpredigt gehalten hat, und er hat viele Heilungen vollbracht dann. Und dann heißt es dann in Vers 9, er ging weg, war in seiner Heimat, wie gesagt, unterwegs und dann sah er einen Menschen sitzen, einen Zöllner. Das sind also Leute, die das Recht gekauft haben von den Römern, von den Besatzern, dass sie Zoll einziehen dürfen. Ein sehr missbrauchanfälliges System, wie man damals festgestellt hat. Man musste halt als Zöllner einen bestimmten Obolus an die römische Besatzungsmacht zahlen und konnte dafür richtig absahnen und richtig abschaufen. Da hat auch keiner nachgeguckt. Und deswegen waren diese Menschen eigentlich von der übelsten Sorte. Das waren diejenigen, die quasi die Betrüger waren. Und solche Leute übersieht man am liebsten gerne. Solche Menschen möchte man nicht sehen. Aber Jesus sah ihn, wie er dort in seinem Zollhaus saß. Waren aus zwei Gründen verhasst. Einmal, weil sie zu den Römern quasi eine Arbeitsbeziehung hatten, würde ich mal so sagen. Sie haben mit dem Feind de facto zusammengearbeitet. Die Römer waren eine Besatzungsmacht und sie haben mit den Besatzern zusammengearbeitet. Wir leben ja Gott sei Dank in einem freien Land, sind nicht besetzt. Aber wenn wir uns mal so vorstellen, wir wären besetzt von einer fremden Macht und einer von uns würde immer mit denen zusammenarbeiten, uns das Geld absaugen und denen weitergeben, das wäre nicht der beliebteste in unserer Gruppe. Also spontane Hypothese. Und das Zweite ist eben, wie gesagt, dass sie ungerechtfertigt hohe Zölle eingenommen haben. Sie waren eben Betrüger. War völlig klar. In der pharisäischen Sprachgebrauch, also von den frommen Leuten, da gab es eine Reihenfolge: Räuber, Mörder und Zöllner. Also das war die Kategorie, mit der man sich dort umgab. Und als Jesus Matthäus zu sich rief, berief er einen von diesen gehassten Menschen. Wenn Jesus in unserer Zeit heute unterwegs wäre, was wären das für Menschen, die gehasst sind? In unserer Gesellschaft werden ja ganz viele Menschen gehasst. Da gibt es Hass auf Juden, da gibt es Hass auf Muslime, da gibt es Hass auf Migranten, da gibt es Hass auf Andersdenkende, da gibt es den Hass auf Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben. Überall Hass. Und Jesus geht genau zu den Menschen hin und braut Brücken. Das ist der Kontext. Jesus sagt nicht, nee, bei diesem Spielchen mache ich mit. Ich übersehe mal den Zöllner dort, sondern ich gehe hin und baue Brücken. Er überwindet diese Barriere. Er geht auf die Menschen zu und ruft sie zu sich, von denen man es nicht gedacht hätte. Was können wir als Christen von dieser Situation lernen? Ich denke, wir sollten uns nicht so sicher sein, dass Jesus immer meiner Meinung ist. Und dass Jesus genau die Menschen gut findet, die ich auch gut finde. Es könnte sein, dass Jesus manchmal auf der anderen Seite sitzt. Oder zumindest mit den Menschen sich verbunden fühlt. Jesus sah den Menschen und er baute eine Brücke. Was sagt das über Jesus aus? Jesus musste eine innere Stärke gehabt haben, eine innere Überzeugung, einen Standpunkt gehabt haben, wo er sich selbst sicher war, dass er die Kraft hatte, dort hingehen zu können, ohne dass er vor dem Zöllner, der ja in einer Machtposition war, wegläuft oder sich dem entzieht. Jesus hatte diesen inneren Standpunkt. Er hatte den Standpunkt, Matthäus berichtet das, dass er vom Vater im Himmel die Zusage bekommen hat, du bist mein geliebter Sohn. Und in Vers 13 heißt es nochmal, dass er sich seiner Besendung auch bewusst war. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, nicht die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Jesus wusste, ich bin hier, um Brücken zu bauen. Zu den Gottlosen, zu den Sündern. Eine Brücke zu Gott und eine Brücke zu Menschen und zwischen Menschen. Das ist meine Aufgabe. Er beruft ihn ganz kurz. Es wird ganz kurz beschrieben, staccato-mäßig. Jesus sieht und Jesus ruft. Und auch nicht irgendwie eine große Predigt, sondern folge mir. Man könnte jetzt erwarten, dass hier innere Dialoge beschrieben werden von Matthäus, so nach dem Motto, ja, was soll ich machen? Und habe ich, oder dass man irgendwie berichtet wird, was Matthäus vorher schon für Begegnungen hatte mit seinen Jüngern oder ob er die Bergpredigt von Weitem gehört hat oder so. Nichts wird hier beschrieben. Einfach folge mir. Und das ist wieder ein Begriff der Nachfolge, ein praktischer Begriff, wie wir das letzte Mal auch hatten. Nicht einfach nur hinterher zu laufen, sondern von einem Meister, von einem Rabbi zu lernen. Jesus hatte ja schon, wie Matthäus das berichtet, einige Jünger berufen. Die 12er-Reihe war noch nicht voll. In Matthäus 4 wird berichtet, wie zwei Brüderpaare berufen wurden. Einmal Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas. Und dann eben Jakobus und Johannes. Die waren schon mit Jesus unterwegs. Und wenn man sich mal in die Lage dieser stämmigen Juden hineinversetzt, die nicht jetzt irgendwie mit den Zöllnern und den Sündern zu tun hatten, dann finde ich das eine ganz schöne Herausforderung, wenn man sich das mal so vorstellt. So ein Typ, Jesus, also das kann doch nicht wahr sein. Wenn du ein Rabbi bist, holst du dir so einen Typ in deine Mannschaft rein, kann man sich doch bildlich vorstellen, wie Petrus da sagt, jetzt nicht wirklich, jetzt Jesus, ne? Also den nicht. Also mein Bruder ist ja schon schlimm genug, dass der, mit dem ich mich früher mein Leben lang gekloppt habe, als ich ein kleiner Junge war, und Johannes und mit Jakobus, die kenne ich ja, aber so, aber den auf gar keinen Fall. Da ist ja schon Spannung in der Luft. Das ist ein Widerspruch. Ein Zöllner und einer, der ein Jünger ist von einem Rabbi, geht gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Das ist wie ein eingefleischter Vegetarier oder wie ein Brennholzverleih. Das macht keinen Sinn. Also, das ist überhaupt total bescheuert, was du da hier vorhast, Jesus. Aber Matthäus wird vor eine Entscheidung gestellt, vor eine weitreichende Entscheidung. Er darf sich entscheiden, er wird in die Freiheit hineingestellt, von Gott sich entscheiden zu dürfen. Folge mir nach. Was wäre wohl passiert, wenn Matthäus nicht zugesagt hätte, wenn er nicht aufgestanden wäre, wenn er einfach sitzen geblieben wäre und gesagt, nein, was ist mit meinem festen Einkommen? Ich verdiene ja als Zöllner relativ gut. Was soll mit mir passieren? Matthäus trifft hier eine ganz weitreichende Entscheidung, indem er sagt, Jesus ist die absolute oberste Priorität in meinem Leben ab jetzt. Alles andere ordne ich ihm unter. Aber er macht das nicht aus Zwang. Jesus nachzufolgen ist kein Zwang. Man darf aus dieser Geschichte jetzt auch kein Prinzip machen, so nach dem Motto, wenn du den Ruf von Jesus einmal gehört hast und nicht sofort Ja gesagt hast, dann ist für dich Ende aus Mickey Maus, du wirst in der Hölle schmoren. Das ist nicht das, was dieser Text sagt und was die Bibel im Kontext auch nicht sagt. Die Geschichten, wie Menschen zu Jesus kommen, sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Daraus dürfen wir aus dieser Stelle nicht ableiten, dass es ein schneller Befehl und sofort musst du stramm stehen und Jesus nachfolgen. Das sind häufig auch Prozesse, in denen wir sind, wo wir unsere Fragen, unsere Zweifel klären, wo wir uns Gott wieder zuwenden, wo wir wieder in Distanz gehen, wo Gott uns neu ruft. Aber das entscheidende Ding ist, dass wir auf dieses Rufen von Jesus eingehen. Im Matthäus-Evangelium wird an späterer Stelle beschrieben, wie ein Mensch vor Jesus stand, der ganz reich war. Und Jesus ihn auch auffordert, dass er ihm nachfolgt. Und der war moralisch astrein, der konnte von sich sagen, ich habe alles gehalten, was das mosaische Gesetz fordert. Und Jesus sagt zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und der reiche Jüngling ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Hier war jemand, der auch in die Entscheidung gestellt war, wie Matthäus, und er hat gesagt, nein, meine oberste Priorität bleibt meine Güter, mein Geld, meine Finanzen. Und er ging von Jesus weg. Und in diese Entscheidung, wie wollen wir uns entscheiden, sind Menschen gestellt worden, durch die Konfrontation mit dem Folge mir nach. Auf unsere Antwort kommt es da an. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob ich christlich aufgewachsen bin oder vielleicht sogar in einen Gottesdienst gehe oder ob ich mich entschieden habe, auf den Ruf Jesu zu sagen, ich folge dir nach, Jesus, du bist die oberste Priorität in meinem Leben. Alles andere hat sich dem unterzuordnen. Das ist die entscheidende Frage, um die es Jesus geht. Eine ganz klare Priorität, folge mir nach. So funktioniert Christsein bis auf den heutigen Tag. Der Ruf und deine und meine Antwort mit Ja. So wird Kirche auch heute noch gebaut. So ist aus einem Zöllner ein Heiliger geworden in diesem Moment. So ist aus einem Menschen, der alleine in seiner Zollstation sitzt und Christus kommt hinein in dieses Leben, angekommen, Advent, im Leben dieses Zöllners. Eine absolute Veränderung. Das ist die Bekehrung von Matthäus, und dann geht es da weiter in den Versen 10 bis 13, die ich ja durch meine Fehlhaftigkeit euch jetzt leider nicht hier präsentieren kann. In den Versen 10 bis 13 dürft ihr aber gerne zu Hause nachlesen. da wird dann eben Jesus eingeladen zu Matthäus zum Abendessen. Und Matthäus ist dort nicht alleine, sondern er holt seine ganzen Freunde zusammen. Und das war wahrscheinlich eine Truppe von richtig miesen Typen. So stelle ich mir das vor. Zöllner heißt es dort und Sünder. Also das war eben so eine Truppe, diese zwielichtigen Leute. Das war sicherlich auch feuchtfröhlich im Normalfall bei solchen Partys. Matthäus berichtet an einer späteren Stelle, dass solche Feiern, gerade so auch in diesem Kontext von der Upper Class, weil die Zöllner gehörten wegen des Geldes, gehörten sie zur Upper Class, auch wenn sie verachtet waren, wo eine Feier berichtet wird vom König Herodes, wo es so ein Gelage gab, dass der König sogar seine eigene Tochter dort hat tanzen lassen, auf eine wahrscheinlich sehr anziehende Art und Weise, dass dort allen Männern der Kopf verdreht wurde und dann durfte dieses junge Mädchen dummerweise eine Entscheidung treffen und eine Forderung stellen, nämlich den Kopf von Johannes dem Täufer. So ging es damals daher. Also es waren wirklich wilde Feiern, wahrscheinlich, wenn Zöllner und Sünder sich treffen. Und Jesus geht da direkt hinein. Mit diesen Gaunern liegt er zu Tisch. Luther übersetzt sitzen, weil wir das in unserem kulturellen Kontext tun, aber zu der Zeit damals lag man auf der linken Seite, damit man die rechte Hand fürs Essen hat, lag man zu Tisch. Also wenn man zu Tisch lag, in der damaligen Zeit war man nicht betrunken in erster Linie, sondern das war halt kulturell so gang und gäbe. Und die Pharisäer kriegen solche Augen und denken, das kann doch nicht wahr sein. Der Typ will Rabbi sein, der will der Messias sein, geht gar nicht. Der ist doch nicht mit solchen Menschen. Und die Sorge, die sie hatten, war, dass das Heilige mit dem Unheiligen in Kontakt kommt. Sie haben sich größte Mühe gegeben als Pharisäer, nichts mit den Unheiligen zu tun zu haben. Ja, nichts mit denen zu tun zu haben, weil das Problem war, wenn diese Sündhaftigkeit, dieses Unheilige mit mir in Kontakt kommt, dann werde ich kontaminiert. Das können wir uns jetzt gerade in der Corona-Krise ja bildlich vorstellen. Wir haben Respekt, sage ich jetzt mal davor, dass wir uns anstecken. Es gibt nicht einen Virus, der auf uns wenn wir gesund sind, überspringen kann. Andersherum ist es ja nicht denkbar. Es ist ja nicht so, dass wenn mir jemand sagt, ich bin Corona-krank und ich gehe zu jemandem, der gesund ist und dann wird er gesund. Das ist ja nicht der Fall. Und so war das auch bei den Pharisäern. Die hatten Angst und die hatten moralische Bedenken, wenn ich mich in so einen Morast hineinbegebe. Wenn ich mit solchen Menschen Kontakt habe, dann werde ich am Ende auch unrein sein, unheilig sein und werde auch ein Sünder sein und werde auch von Gott getrennt sein. Das war die Angst, die sie hatten. Dass sie diese Krankheit der Sünde quasi auf sich übertragen wird. Ein Kapitel vorher, in Kapitel 8, wird berichtet von Matthäus, wie Jesus einem Leprakranken begegnet. Lepra war damals auch eine Krankheit, die eben ansteckend war und auch heute noch ist, wo man sich von diesen Menschen distanzierte. Die Menschen mussten das auch zum Ausdruck bringen. Die mussten sagen, ich bin unrein. Und durch Rasseln das deutlich machen, dass man vor den Leuten in Distanz geht. Sie galten als von Gott verflucht. Und da galt genau das gleiche Prinzip. Bloß nicht anstecken, bloß nicht auch Lepra kriegen, weil dann werde ich aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ich gehe in die Lepra-Kolonien und ich werde dort elendig sterben. Und alle werden denken, dass Gott mich verflucht hat. Genau das gleiche Prinzip. Und dann wird berichtet in Matthäus 8, Jesus ging zu dem Leprakranken hin, berührte ihn, heißt es dort. Er rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein, als er ihn gebeten hat, ich möchte rein sein. Da stellt man sich als Betrachter die Frage, okay Jesus, du sprichst ein Wort, warum musst du ihn denn noch anfassen? Alle haben Angst genau vor diesem Anfassen, aber Jesus geht hin, toucht ihn an und sagt, ich will, sei rein. Die ersten Zuhörer, die diesen Text gelesen haben, das kann nicht sein. Der hat nicht einen Leprakranken angefasst. Das ist genauso, als wenn wir in der heutigen Zeit sagen, da hat jemand Corona bis zum geht nicht mehr und wir gehen hin, machen Zungenkuss mit dem. Machen wir auch nicht. Warum musst du ihn anfassen, Jesus? Und bei Matthäus wird hier schon etwas angedeutet, was hier nochmal auf den Punkt kommt. Die Krankheit, die Sünde hat ein Problem. Weil hier steht ein Stärkerer auf einmal. Pest und Cholera Krankheit, Tod und Sünde haben ihren Meister gefunden. Nicht die Sünde besiegt Jesus, sondern Jesus besiegt die Sünde. Nicht die Krankheit besiegt Jesus, sondern Jesus besiegt die Krankheit. Das ist die Dynamik, die Matthäus uns hier vor Augen führt. Menschen in unserer Gesellschaft jetzt, unser Alter vielleicht, die jetzt mit dem christlichen Glauben vielleicht nicht so viel zu tun haben, kennen ja vielleicht die Chuck Norris-Witze. Das ist das gleiche Prinzip, so ein bisschen übertragen. Chuck Norris, das ist jemand, der gewinnt immer und ist der Starke und so weiter. Ich habe mal reingeschaut, Chuck Norris zum Beispiel kann mit einer Lupe Feuer machen. In der Nacht. Ja, also das ist das Prinzip. Oder wie viele Liegestützen schafft Chuck Norris? Yes! Chuck Norris schafft alle. Das ist das Prinzip, was hier Matthäus uns vor Augen führt. What? Das kann nicht sein! Jesus kommt mit Krankheit in Kontakt. Jesus kommt mit Sünde in Kontakt. Und alle sagen, Jesus, pass auf. Jesus, sonst wirst du krank. Jesus, sonst wirst du Sünder. Nein, der Kranke wird gesund und der Sünder wird ein Heiliger. Das ist das Prinzip, was Matthäus uns hier vor Augen malt. Wo wir begeistert sein können und sagen, was haben wir für einen Gott, der in diese Welt hineinkommt? Was ist das für ein Gott, der mir entgegenkommt? Wie groß muss meine Sünde denn sein? Was ist das Problem, wenn ich mit Jesus in Kontakt komme? Wenn ich mit meiner Sünde zu Jesus komme, dann werde ich zu einem Heiligen, meine Sünde ist weg. Das ist die frohe Botschaft. Hast du große Sünden in deiner Vergangenheit, riesen Koffer voll, dein Rucksack ist so schwer, dass du kaum noch laufen kannst? Kann sein. Die frohe Botschaft vom Advent ist, dir kommt in Jesus Gott selbst entgegen und du kannst deine Sünde ablegen und kannst wieder gerade gehen. Das ist die frohe Botschaft. Darum geht's. Aus krassen Sündern werden Heilige. Ohne Jesus, das ist meine eigene Geschichte, ohne Jesus kann ich die Sünde nicht beherrschen. Die Sünde ist so stark, die hat so eine Anziehungskraft. Und ich kann mir noch so viel Mühe geben, gegen die Sünde zu kämpfen, mit einem starken Willen und viel Disziplin. Ich schaffe es nicht. Auf lange Sicht schaffe ich es nicht. Ich kann mich nur immer wieder zu Christus fliehen und sagen, Jesus, hilf mir. Du musst mit mir gegen diese Mächte ankämpfen. Du, der du in mir lebst, musst gegen diese Mächte kämpfen. Ich kann das aus mir selbst heraus nicht. Und ich kann noch so diszipliniert sein. Und das, liebe Gemeinde, ist die Vision des Reiches Gottes. Das ist die Vision des Reiches Gottes, die im Advent immer, immer mehr sichtbar wird. Dass Jesus in mir und Jesus in dir etwas bewirken kann, dass aus ganz normalen Sündern ganz normale Heilige werden. Und dass ich dann, wie das hier Matthäus macht, zu jemandem werde, der diesen Advent in das Leben von anderen Menschen hineinträgt. Indem ich einlade und sage, ey, den Jesus, den müsst ihr kennenlernen, so wie Matthäus es gemacht hat. Ich lade euch zum Essen ein, ich lade euch zum Adventssingen ein. Gut, jetzt müsst ihr alle mit Corona achten, macht das alles mit Abstand, ich will mich jetzt nichts Falsches sagen. Ja, aber hinzugehen und zu sagen, diese frohe Botschaft, die mein Leben verändert hat, die hat eine Auswirkung, hoffentlich auch in dein Leben. Das ist die Vision des Reiches Gottes. Das war der Grund, warum ich mich sehr gerne im Gefängnis engagiert habe. Weil ich das selbst erlebt habe, wie Jesus ja einen Unterschied in meinem Leben macht. Und ich diese innere Überzeugung hatte, wenn ich dorthin gehe zu Menschen, die Verbrecher sind, und sie mit Jesus in Kontakt kommen, werden das ganz normale Schwestern und Brüder. Heilige. Das ist die Vision, Gemeinde zu bauen. Das ist die Vision, Reich Gottes voranzubringen, nämlich, dass aus ganz normalen Sündern ganz normale Heilige werden. Und dass diejenigen, die früher draußen waren, jetzt drin sind. Und damit meine ich nicht in einem Verein. Wenn du unsere Kirche doof findest, kein Problem. Kannst du in eine andere gehen. Aber geh zu Jesus. Ich will nicht sagen, dass wir die einzig selig machende Kirche sind. Bitte nicht falsch verstehen. Und es geht nicht um, wir hier drin sind die Heiligen, Frommen und so weiter und draußen haben wir nichts. Überhaupt nicht, sondern drin in Gemeinschaft, meine ich. Drin in Gesellschaft, hinein in Beziehung wieder. Und vor allen Dingen in erster Linie in Beziehung zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Und dass diejenigen, die verhasst sind, auf einmal Menschen sind, die in unserem Team mit dabei sind. Johannes, Jakobus, Petrus und Andreas sind nachher mit Matthäus umhergezogen. Sie gehörten zum Kreis der 12 Apostel. Das ist ein Team geworden. Männer, die sich vorher gehasst haben, werden in der Begegnung mit Jesus zu Freunden. Und am Ende dieses Textes, in Vers 13, da gibt Jesus den frommen Leuten noch eine Denksportaufgabe mit, von der ich gesprochen habe. Geht hin, sagt er, und lernt, was das heißt. Auch hier im griechischen Urtext Mathete. Das Nomen davon ist Jünger werden. Also hier wieder, er ruft gewissermaßen die Pharisäer auf und sagt zu ihnen, ihr sollt jetzt meine Jünger werden. Lernt jetzt, nicht von mir, sondern aus dem Wort Gottes heraus. Erkennt anhand der Schrift, was Gott wirklich will. Barmherzigkeit und keine Opfer. Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Und das ist ein Thema, was das ganze Alte Testament durchdringt. An ganz vielen Stellen. Recht und Gerechtigkeit tun ist dem Herrn lieber als Opfer, heißt es in den Sprüchen. Oder der Prophet Jesaja beginnt seinen ganz bekannten Text in Jesaja 1, wo er sagt, was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht Gott. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und das Fett von Mastkälbern und habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor meinem Angesicht, wer fordert von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Und später heißt es dann Vers 15, und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberg ich doch mein Angesicht vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voller Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Das ist das, was das Alte Testament durchdringt. Und Jesus fordert seine frommen Zuschauer, die Pharisäer, auf und sagt, Leute, schaut doch mal in die Schrift rein. Ihr seid doch die Schriftgelehrten. Ihr müsstet es doch wissen, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, alles immer richtig zu machen, seine Entchen auf der Reihe zu haben, sondern Barmherzigkeit. Das hebräische Wort kann man mit Barmherzigkeit, Liebe, Güte übersetzen. Gott will Liebe, Gott will Güte, Gott will Barmherzigkeit. Jesus hat quasi seinen Jüngern, diesen Pharisäern vor Augen gemalt, dass er sich mit diesen Widerständen des Volkes Israel im 6. und 8. Jahrhundert vergleicht, wo es sowas auch gab, wo man gesagt hat, ja, wir machen doch alles richtig, wir machen unsere Gottesdienste. Hier werden immer die Opfer vollzogen, aber vom Herzen her war das Volk von Gott weg. Und er macht dann deutlich, wozu er gerufen ist. Aber einmal auf eine negative Art, durch einen negativen Satz sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Gerechte, für die bin ich nicht beauftragt, sagt Jesus. Die Frage ist natürlich, wer gehört alles dazu? Und dann geht es weiter, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Wenn ich so in eure Gesichter schaue, wenn wir vielleicht im Geist in der Gemeinde so durch die Mitgliederliste gehen, alles Sünder. Alles Menschen, für die Jesus gekommen ist. Kein einziger, der sagen kann, ich habe es richtig gemacht. Ich bin in dieser Gemeinde, weil ich alles richtig gemacht habe. Deswegen hat Jesus mich angenommen. Kein einziger. Sondern wir sind alle diejenigen, die von Jesus gerufen sind, weil wir alles richtig gemacht haben. Nein, weil wir Sünder sind. Jesus hat uns gerufen, weil er Liebe ist in Person. Wenn du dir die Frage stellst, warum sollte Gott mich lieben? Weil Gott Liebe ist. Gott kann gar nicht anders. Es liegt nicht an dir, dass Gott dich liebt, weil du alles richtig gemacht hast oder weil du irgendwelche Gebote eingehalten hast. Sondern einfach nur, weil Gott Liebe ist, sind wir aufgefordert, dem Ruf zu folgen, der eben für Sünder gilt. Folge mir. Und wenn wir ihm folgen, dann in seiner Gerechtigkeit zu leben. Und das persönlich zu hören jetzt in der Adventszeit. Folge mir, sagt Jesus dir, spricht Jesus dir zu. Vielleicht ihn wieder an die erste Stelle zu setzen, die oberste Priorität im Leben, zu sagen, okay, ich weiß eigentlich, dass Jesus mich gerufen hat von meinem Zollhäuschen, was auch immer dein Zollhäuschen ist, wo du einfach nur irgendetwas tust, aber Jesus ist nicht die oberste Priorität. Zu sagen, nein, ich stehe auf und folge nach. Und dass wir als Christen und als Gemeinde uns neu vor Augen führen, diesen Ruf von Jesus, der hat sich nicht verändert. Das ist unser Ruf geworden. Wir sind nicht für die Leute da, die gerecht sind, sondern wir sind für diejenigen da, die Sünder sind, die mit sich vielleicht nicht im Reinen sind. Und Sünde hat in dieser Stelle noch nicht einmal in erster Linie einen moralischen Touch. So nach dem Motto, das ist jetzt eine moralisch gute Tat oder sowas, sondern Sünde hat in der Bibel in erster Linie etwas mit Beziehung zu tun. Beziehung zu Gott. Das ist das, was das Wichtigste, was die Bibel uns vor Augen führt. Sünder bedeutet, keine Beziehung zu Gott zu haben. Und aus dieser Beziehungslosigkeit zu Gott eben bestimmte Taten zu tun oder nicht zu tun. Und dass wir uns das miteinander bewusst machen, wie das bei Matthäus gewesen ist, dieses Advent, Gott kommt an in meinem Leben und das hat eine Auswirkung, dass ich andere Menschen einlade, in diese Begegnung mit Gott hineinzukommen. Und dass dann Advent eben bei vielen Menschen passieren kann. Dazu möchte ich euch ermutigen mit diesem Bibeltext, dieser Predigt. Und ich lade das Lobpreisteam ein, jetzt nach vorne zu kommen und euch als Gemeinde aufzustehen fürs Gebet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, egal was wir getan haben, egal wie hoffnungslos wir uns vielleicht selbst fühlen, wie ausgegrenzt, wie gehasst, wie auch immer wir sind in den Augen anderer Menschen, du siehst uns. Und ich danke dir dafür, dass du uns in dem Evangelium, in der frohen Botschaft begegnest und uns aufforderst, dir nachzufolgen. Und ich bete, dass wir das im Herzen tun können, dass es vielleicht auch durch diese Predigt der eine oder andere oder die eine oder der andere machen kann. Das in seinem Herzen hören kann, wie du ihn oder sie ansprichst. Und ich bete, dass du uns als Gemeinde neu ausrichtest auf diesen Auftrag, den du hattest, Jesus, den Vater zu verherrlichen, indem du hingehst, um die Sünder zu rufen, ein Arzt zu sein für diese Menschen, die es wirklich brauchen. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du für jeden Einzelnen von uns dieser Arzt geworden bist, dass du uns im wahrsten Sinne des Wortes heil machst, dass du uns in heile Beziehung zu Gott bringst, heile Beziehung untereinander, heile Beziehung zu uns selbst. Und so bete ich, dass diese Zeit des Advents eine Zeit wird, in wo wir Begegnung haben mit dir und mit anderen Menschen, dass es hell wird in unserem Leben. Amen.